Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wie wurde der Rechenfehler der SPÖ bei der Wahl ihres Vorsitzenden aufgedeckt? Wie recherchiert man zu TikTok-Radikalisierung und im Bandenmilieu? Kurz gesagt, wie recherchieren Investigativjournalisten und Journalistinnen? Genau darüber hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer vergangene Woche mit Jan-Michael Machert vom Standard und Martin Thür vom ORF gesprochen. Vor 100 Lehrerinnen und Lehrern haben sie vergangene Woche am Tag der Medienkompetenz Einblick in ihre Arbeit gegeben. Im Zuge dieser Initiative, die auch online auf dst.at/medienkompetenz zu finden ist, werden Lehrerinnen und Lehrer darüber aufgeklärt, wie wir Fake News erkennen, wie man sich vor Desinformation schützen kann und auch was KI in der globalen Berichterstattung, aber auch in unserer alltäglichen Kommunikation bedeutet und welche Gefahren sie mit sich bringt. Also schauen Sie da auch auf alle Fälle vorbei, aber jetzt auch gute Unterhaltung mit diesem Live-Podcast zur Arbeit von Investigativjournalisten.
Stürzen wir uns ins Thema. Martin, fangen wir vielleicht mit dir an. Investigativjournalismus. Das klingt ja schon ein bisschen mystisch. Ja. Klär uns mal auf, was ist denn das? Was macht ihr als Investigativjournalistin?
Ja, ich habe eher so ein bisschen ein Problem mit dem Wort Investigativjournalismus, weil das erste Bild, das einem da in den Kopf kommt, ist der aufgestellte Kragen, der Hut und die Parkgarage, wo man irgendwelche Akten übermittelt kriegt. Das Absurde ist, hin und wieder gibt es das ja tatsächlich. Also ich sah schon mal in der AIDA am Stephansplatz, großartiger Platz, um Informanten zu treffen übrigens, weil da gehen nur Touristen hin und unterm Tisch hat man mir einen USB-Stick zugesteckt. Also solche Momente gibt es schon auch, aber meistens sitzt man einfach vor seinem Computer und schaut sich irgendwelche Zahlen an oder liest irgendwelche PDFs. Also 90% unseres Jobs ist leider sehr, sehr viel unsexier, als man das im Hollywood-Filmen sieht. Ich würde mir auch wünschen, dass ich jeden Tag öfter in Parkgaragen wäre, aber leider ganz so schön ist es nicht.
Als Leserinnen oder auch Zuschauerinnen bekommt man ja von solchen Geschichten erst mit, wenn sie dann veröffentlicht werden. Das sind dann Exklusivgeschichten, die zum Beispiel der ORF oder der Standard aufdecken. Aber Jan, wie erfahrt ihr eigentlich von euren Geschichten?
Das ist ganz unterschiedlich. Wie du schon gesagt hast, also die Geschichte mit der Parkgarage kommt eher selten vor. Es ist mehr ein Tipp oder es beginnt vielleicht mit einem Tipp, der mal beispielsweise von Angehörigen kommen kann, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade über Zustände in Haft zum Beispiel recherchieren. Das kann einmal so beginnen mit einem losen Tipp, wo dich Leute auf etwas bringen. Dann beginnt einmal der mühsame Teil, der oft Monate dauern kann, mindestens Wochen dauern kann, das wirklich zu recherchieren, weil das Problem, vor dem wir oft stehen, ist, Behörden haben kein Interesse daran, Missstände zuzugeben. Das heißt, man muss sozusagen immer einen Weg reinfinden, ohne den offiziellen Weg zu wählen. Also das heißt, man braucht einfach weitere Informantinnen und Informanten. Oder es kann auch ganz simpel, wie bei mir zum Beispiel auch im Park passieren, wenn man einen Jugendlichen trifft, von dem man am Anfang annimmt, über den werden wir auch später reden, dass der eigentlich ein Informant sein kann der tschetschenischen Szene in Wien und später draufkommt, dass der eigentlich mit viel, viel mehr Dingen zusammenhängt in Sachen Terrorismus und so weiter und Jugendkriminalität, das man am Anfang angenommen hat. Also es beginnt oft sehr simpel, würde ich sagen, also so wie du sagst, es ist oft nicht diese Hollywood-Geschichte und es ist oft sehr kräftezehrend, weil man oft bei investigativer Recherche oft Wochen erlebt, Tage erlebt, wo man nicht weiterkommt, aber am Ende zahlt es, würde ich sagen, sehr oft aus, dass man dranbleibt.
Hoffentlich.
Das heißt, es geht im Prinzip darum, dass ihr Zusammenhänge seht, Fragen stellt, die vielleicht nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind.
Ganz oft ist es ja auch so, dass Informationen ja längst verfügbar sind, nur irgendwo vergraben in irgendwelchen Daten oder Berichten, die man jetzt nicht jeden Tag am Schirm hat. Ganz kleine Geschichte, ich bin sicher, viele hier haben mitgekriegt, was in der Wirtschaftskammer in der letzten Woche passiert ist. Und wir haben letzte Woche den Hinweis gekriegt, schaut euch mal den Jahresbericht der ÖMB an. Da stand dann drinnen, dass der Herr Maurer 88.000 Euro im Jahr dort kassiert. Etwas, was die Öffentlichkeit bisher nicht wusste. Der Bericht war aber seit April öffentlich und im Internet verfügbar. Und also das stand da einfach. Es hat halt einfach keiner gelesen. Und da brauchst du dann schon Leute, die dich darauf hinweisen. Und die Recherche ist damit ja noch nicht abgeschlossen. Da haben dann ganz viele Menschen rumtelefoniert und wir haben dann versucht, irgendwie auch zu eruieren, ist es überhaupt legal? Darf der überhaupt so viel kassieren? Geht sich das mit den Grenzen, die wir haben, aus und so weiter? Also das war dann schon nochmal ein Stückchen Arbeit, auch wenn die Zahl da liegt, bestätigt ist, weil das publiziert die ÖMB. Das kannst du in Wirklichkeit in der Sekunde auf Sendung bringen. Aber da geht es dann halt noch um ganz viele Schritte danach, die sich um Fragen, die sich dann danach stellen, die du dann einfach auch eruieren musst. Und vieles davon ist einfach ganz normaler Journalismus. Also deswegen finde ich auch diese Unterscheidung Investigativjournalismus und normaler Journalismus immer ein bisschen schwierig, weil ganz vieles von dem, was wir berichten, ist einfach Journalismus. Ist einfach eine hoffentlich gut recherchierte Geschichte und eine Neuigkeit, von der wir erzählen und wo wir versuchen, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen, einfach zu schildern, was ist tatsächlich passiert.
Mhm. Apropos Zahlen, die vielleicht einfach so da liegen.
Ja.
Das haben wahrscheinlich viele oder alle mitbekommen, war ein Vorfall bei der SPÖ-Vorsitzwahl, wo es um die Wahl zwischen Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil ging. Da ist dir etwas aufgefallen, was vielleicht gar nicht so korrekt war. Erzähl mal.
Auch nicht unbedingt großartiger Investigativjournalismus, weil ich hatte einfach frei und habe mir den SPÖ-Parteitag angesehen, weil davor haben wir monatelang darüber berichtet und alle wollten wissen, wie es ausgeht, natürlich auch ich. Und haben es angesehen und weil ich ein bisschen ein Freak bin, habe ich eine Tabelle mit den Parteitagsergebnissen und habe mir einfach einen Screenshot gemacht vom Ergebnis, um das dann zu haben und abtippen zu können, damit ich es halt in meiner Liste habe. Und schaue mir das an und merke irgendwie, okay, Babler und Doskozil, wenn ich das zusammenzähle, ergibt das eine gerade Zahl, aber die dort angegebene Summe der gültigen Stimmen war eine ungerade Zahl. Also ich habe es noch nicht mal zusammengezählt, aber du hast auf den ersten Blick erkannt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann erst habe ich begonnen nachzuzählen und zu überlegen, okay, was passt denn da nicht? Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen die SPÖ-Statuten kennen, aber das ist ein etwas schräger Haufen an selbstbezüglichen Paragraphen und die kann man in alle Richtungen lesen und ich bin da auch bei weitem kein Experte und habe dann einfach die Partei gefragt, erklärt es mir. Also ich dachte gar nicht, dass da irgendwas Größeres passiert ist, sondern ich dachte, okay, da gibt es einfach irgendwelche seltsamen Statutenformen, die dazu führen, dass wenn zwei Menschen am Wahlzettel stehen und man deren Stimmen so zusammenzählt, trotzdem nicht die Zahl der gültigen Stimmen rauskommt. Das wäre theoretisch möglich. Gibt sowas, aber das war in dem Fall nicht so. Ja, und habe denen einfach Anfragen geschickt. Und dann war die mal ein bisschen still. Und am nächsten Tag am Vormittag hat mich dann, das weiß ich heute noch, ich war laufen, ruft mich dann die Wahlkommissionsleiterin an, die Frau Gobesa, und sagt, ja, Herr Dürr, ich sage es Ihnen ganz offen, ich weiß nicht, woher die Stimme kommt. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, Ui, jetzt haben wir Geschichte, weil so viele Wahlen habe ich auch schon selbst gemacht bei Betriebsratswahlen, Redakteursprecherwahlen etc. Wenn der Wahlleiter nicht weiß, wo die ganzen Stimmen sind, dann hast du ein Problem und zwar ein richtig großes. Sie war dann noch ein bisschen optimistischer, hat gesagt, ja, schauen wir mal, vielleicht sehen wir nach, vielleicht auch nicht. Und dann habe ich das getwittert, dann haben wir auch schon bei anderen Medien darüber berichtet, dass das ein bisschen komisch ist. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt uns das schon nochmal anschauen und haben dann am Montag begonnen nachzuzählen. Und ich habe natürlich die ganze, und sie hat gesagt, sie meldet sich am Montag. Ich habe dann natürlich den ganzen Montag, war ich ganz nervös und warte auf ihren Anruf. Und da kommt nichts und plötzlich ruft mich dann um 11:30 vormittags jemand an, der sehr entfernt aus dem Team Doskozil ist und sagt mir, was hast du angerichtet? Und erzählt mir, was tatsächlich passiert ist, nämlich, dass die SPÖ sich schlicht und ergreifend, haben sie sich nicht verzählt, haben das falsche Excel benutzt, sie haben die falsche Software eigentlich benutzt, wenn man jetzt ganz korrekt ist, und hat mir diese Geschichte erzählt. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht mal Andreas Babler wusste. Und das war dann tatsächlich ein bisschen blöd, weil natürlich war klar, okay, das ist jetzt irgendwie die Story des Tages, wenn nicht das der Woche, aber wir können noch nicht raus damit, weil ich habe nur eine Quelle und habe dann den Kollegen Westhoff angerufen, der vor der SPÖ stand, da gab es gerade irgendeine Sitzung, und gesagt, na frag dort mal um, vielleicht haben die das dort schon gelernt. Die wussten es auch alle noch nicht und sagten, na ist ja Blödsinn und das haben wir überhaupt noch nicht gehört und auf keinen Fall. Und wir haben dann irgendwie 2 Stunden lang probiert, das irgendwie zu bestätigen, aber dann kam schon die Einladung zur Pressekonferenz von der Frau Gobesa und dann war sehr schnell klar, okay, shit has hit the fan, wie man so schön sagt, also da geht es jetzt ordentlich ab in der SPÖ und ja, das war dann ein ganz lustiger Abend, muss ich sagen.
Du hast gerade was Wichtiges angesprochen, Quellen checken. Du hast ja eine Quelle, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen. Ja, die Folgen von diesem Event sind uns, glaube ich, allen bekannt. Jan, kommen wir vielleicht zu einem etwas ernsteren Thema. Es ist jetzt 5 Jahre her, dass es in Wien einen Terroranschlag gab von einem Dschihadisten. Und leider müssen wir sagen, dass es heute vielleicht noch sogar mehr junge Menschen gibt, die sich radikalisieren. In den Medien wird oft von einer neuen Generation gesprochen, den sogenannten TikTok-Dschihadisten. Du hast dich damit auseinandergesetzt. Kannst du uns mal erklären, wer sind die TikTok-Dschihadisten?
Es ist, wie soll man das zusammenfassen, wir haben vor 3-4 Jahren circa begonnen, uns mit TikTok näher auseinanderzusetzen, also wie das eigentlich alles begonnen hat, und haben einige Prediger damals schon sehr intensiv verfolgt, haben einfach uns damit auseinandergesetzt, über was die sprechen, nämlich mit einer sehr rigide Form des Islam sozusagen, sehr zugespitzt, nämlich in Form einer Frage-Antwort-Geschichte. Da werden so Fragen gestellt, also teilweise ganz witzige: Darf ich Eis die Zitrone trinken oder ist es Haram zum Beispiel? Oder wirklich ernstere Themen: muss meine Hose über dem Knöchel sein oder nicht? Bin ich denn ein Ungläubiger, so in die Richtung? Und wir haben uns damals ehrlicherweise nicht damit ausgekannt und haben damals probiert, mit Islamwissenschaftlern zu reden, mit den Radikalisierungsexperten zu reden, und haben damals gemerkt, eigentlich kennt sich niemand mit TikTok aus. Also jeder kennt sich so rudimentär mit Islamismus aus und auch mit der Trennung zwischen Islam und Islamismus, die sehr wichtig ist, und vor allem Dschihadismus. Und wir wollten aber von dem nicht ablassen. Also wir haben einfach gemerkt, okay, da tut sich etwas. Aber das Problem, und da sind wir wieder beim Thema investigative Recherche, am Anfang spürt man den Output noch nicht. Also sprich, wie gefährlich ist dieses Phänomen tatsächlich? In Deutschland waren wir da schon ein bisschen weiter, weil die Szene dort viel intensiver ist und die Szene auch von dort kommt. Also die Prediger, die wir auf TikTok sehen, sind meistens aus dem, sag ich jetzt mal, Ruhrpott zum Beispiel und so weiter. Also aus Deutschland, und wir haben wenig Anbindung nach Wien gehabt und wussten auch nicht, wie weit strahlt es aus. Und wir haben damals auch begonnen, eben wie gesagt, mit den Radikalisierungsexperten zu reden, mit Leuten aus den Sicherheitsbehörden zu reden, und uns wurde immer gesagt, es ist wahnsinnig gefährlich, was da eigentlich gesagt wird. Also konnten es aber selber noch nicht zu 100% einschätzen. Und dann kam es immer öfter vor, weil ich bin auch immer wieder bei Gericht und bekomme diese ganzen Dschihadismusfälle mit, also die ganzen jungen Burschen, die vermeintlich Anschläge in Wien planen zum Beispiel, und noch vorher aus dem Verkehr gezogen worden sind, bevor sie was tun konnten, sehe ich dann meistens vor Gericht. Und wir haben das dann immer öfter gesehen über die Jahre, dass TikTok eine elementare Rolle spielt. Jetzt nicht unbedingt in Richtung, dass man sofort, ich glaube, es ist eine Mehr zu sagen, man wird sofort radikal und will sofort einen Anschlag machen, das nicht. Aber es ist so, dass wir da, und das sagen ganz, ganz viele Islamwissenschaftler auch, dort mit einem sogenannten Mainstream-Islam zu tun haben, der sehr rigide ist. Das heißt, er hat mit dem, was wir sozusagen in der Öffentlichkeit sonst erfahren, mit den unterschiedlichsten Schattierungen, wenig zu tun. Das ist einfach sehr, sehr zugespitzt, sehr rigide, keine Graustufen kennend, sagen wir es mal so. Und ich bekomme jetzt immer öfter mit, dass die Burschen immer jünger werden, dass die Burschen immer öfter, es sind vor allem Burschen, mittlerweile auch immer öfter Mädchen, die konvertieren, die auf das Bezug nehmen. Die sagen, okay, es hat einmal so begonnen, dass ich mir diese Regeln angeschaut habe auf TikTok, und dadurch, dass TikTok einen Algorithmus hat, der sozusagen sehr vertiefend ist, das heißt, wenn ich mir solche Videos anschaue, mich jetzt einmal rudimentär für den Islam interessiere, kann es sein, dass ich sehr schnell zu diesen Predigern komme und von diesen Predigern wiederum sehr schnell zum Islamischen Staat zum Beispiel. Also sprich, das ist oft nur eine Frage von Minuten, bis ich dort bin. Und genauso erzählen es die jungen Burschen auch vor Gericht. Es ist einfach so, dass man wirklich mit einem Prediger, der am Anfang relativ locker irgendwas erzählt, was eigentlich sehr sehr locker wirkt auch für diese Jugendlichen, sehr schnell eben diese rigide Variante kommt. Dann beginnt man sich eben näher dafür zu interessieren, hat aber auch keinen Kontext, also sprich niemand, mit dem man spricht. Das ist ja oft dieser Kinderzimmer-Dschihadismus, von dem wir da oft sprechen. Also sprich, man beschäftigt sich im Kinderzimmer mit diesen Dingen, hat vielleicht rudimentär Freunde, die auch schon so weit sind oder die man vielleicht auch bekehren will in diese Richtung. Und dann geht es eigentlich relativ flott sozusagen, weil TikTok ist jetzt sozusagen das Grundmedium. Und dann, wenn die Burschen anfangen, sage ich mal, dschihadistische Propaganda zu posten oder sich halt für gewisse Dinge zu interessieren und darunter kommentieren, passiert es nicht selten, dass dann junge Burschen angeschrieben werden von, sage ich jetzt einmal, professionelleren Kadern, also entweder von Leuten, die schon sehr radikal sind, also die ähnlich jung sind und radikal sind und vielleicht auch aus Deutschland kommen, hatten wir auch schon, und dann mit den Wiener Leuten oder Grazer Leuten kommunizieren und dann sprechen quasi, können wir nicht vielleicht gemeinsam zeitgleich etwas machen, so in die Richtung, und sich auch bestärken in diese Richtung. Oder, und das ist dann noch viel krasser, wenn es dann wirklich professionelle Kader sind, sage ich mal, die in Afghanistan sitzen können oder in Syrien oder wo auch immer, Und da spielt TikTok insofern eine Vermittlerrolle, weil dort dann oft dann die Ansage kommt, folge diesem Link auf Telegram oder auf Rammer und so weiter, wie diese ganzen anonymen Chatkanäle heißen, und reden wir dort weiter. Und da geht es dann eigentlich weiter mit Propaganda, also mit intensiverer Propaganda, und irgendwann einmal bespricht man dann, wie man jetzt weitermachen kann, also wie man potenziell einen Anschlag planen kann. Und das ist, also am Anfang, um das jetzt sozusagen in einen Kreis zu schließen, am Anfang habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass man sich so schnell radikalisiert, dass es über TikTok funktioniert, dass man so schnell in solche Fänge gerät. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich vor Gericht sitze und es sitzt ein 15-jähriger Bursche da und erklärt, nämlich wirklich gefühlt 1,30 Meter hoch, schlanker als ich, und erzählt von den wüstesten Sachen, die er sich vorstellt, wo natürlich TikTok nur eine Ausspielrolle spielt, also sprich, da muss es wahrscheinlich Probleme im Elternhaus geben, Mobbing in der Schule und so weiter. Also wir kennen diese ganzen Probleme, die auch dazu führen, dass man sich für solche radikalen Ideen interessiert. Aber wie schnell das dann funktionieren kann, dass TikTok ein Treiber ist, nämlich in jedwede Richtung. Also da redet es nicht nur von Dschihadismus oder von Islamismus, sondern von Rechtsextremismus, von, sag ich jetzt mal, sehr rigiden Männerbildern sozusagen, Andrew Tate und so weiter. Sie kennen das vermutlich auch aus den Klassenzimmern. TikTok ist ein wirkliches Problem in dieser Hinsicht, weil es einfach, finde ich persönlich, treibe mich auch dort herum sozusagen, schaue mir das auch bewusst an, seit Jahren einfach wahnsinnig brutal funktioniert. Also man ist einfach so schnell in dieser, erstens, weil es schnell ist, weil es sehr direkt ist, weil es Bewegtbild ist, und weil die Ansprache einfach wirklich in Sekundenschnelle funktioniert. Und ich habe das selber lange nicht geglaubt, aber es ist wirklich so.
Wir sprechen ja heute hier vor Pädagoginnen und Pädagogen. Du hast jetzt gerade beschrieben, das findet im Netz, im Kinderzimmer statt. Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, dass man das von außen mitbekommen kann, wenn sich jemand radikalisiert?
Ich meine, es ist wahnsinnig schwierig. Also man lagert es immer gerne auf Lehrerinnen und Lehrer aus. Also sozusagen irgendwie die ganzen Probleme, die es gesellschaftlich gibt, da gibt es dann sehr oft so die politische Komponente. Na gut, das soll jetzt dann der Lehrer oder die Lehrerin quasi kontrollieren. Ich meine, ich glaube, es ist etwas Gesamtgesellschaftliches. Es äußert sich schon, also in Form von, wenn dann Jugendliche beginnen, Videos herzuzeigen oder sich sozusagen in kleinen Gruppen zusammensetzen und dann einer beginnt, die anderen zu bekehren, zum Beispiel in diese Richtung, hast du das schon gesehen, und schau dir das einmal an. Oder wenn sie wirklich so Gruppen bilden, die gewisse Meinungen vertreten, also nicht jede Provokation ist sofort eine totale Gefahr, das muss man auch sehr sensibel auseinander trennen. Aber es äußert sich auch in der Hinsicht, wenn dann wirklich Jugendliche einfach nicht mehr ansprechbar sind in der Hinsicht, also wenn man gewisse Themen bespricht und dann einfach nicht mehr durchdringt, dann ist es natürlich schon ein gewisser Gefahrenherd da. Aber das große Problem ist halt, ich glaube, eine allgemeingültige Lösung ist tatsächlich wahnsinnig schwierig, weil die Probleme sehr individuell sind und die beginnen ja nicht eben in der Äußerung dieser Dinge, sondern oft auch eben im Elternhaus, in persönlichen Beziehungen mit Freundschaften. Genau, und da ist halt Schule tatsächlich auch ein elementarer Raum, würde ich sagen, dafür.
Über Bildung und Bildungspolitik vor allem wird im Laufe des Tages auf jeden Fall noch gesprochen werden. Vielleicht eine Frage noch dazu. Du treibst dich ja nicht nur auf TikTok herum, wie du beschrieben hast, sondern du triffst dich auch manchmal mit Straftätern, mit Menschen, die Verbindungen zum Islamischen Staat haben. Wie stellst du da den Kontakt erstens mal her und wie ist es für dich, mit diesen Leuten dich zu treffen?
Also das Simpelste ist tatsächlich bei Gericht. Also es gibt immer wieder Zeugen bei Gerichtsfällen und die sitzen dann meistens draußen herum und haben eh meistens keine Ansprache und wollen ja auch so ein bisschen, jetzt sehr zugespitzt gesagt, ein bisschen posen, also ein bisschen zeigen, was sie alles wissen und was sie alles können. Und da habe ich zum Beispiel einen kennengelernt, der mir halt einfach in Erinnerung bleibt und über den wir auch dann eine größere Geschichte gemacht haben aus Gründen. Der heißt Abu Bakr, ist ein junger Tschetschene, ein eigentlich total intelligenter Typ, sehr eloquent, kann wahnsinnig gut reden. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum ihm viele Jugendliche gefolgt sind. Der kommt aus Favoriten und ist so eine Mischung. Also wir nennen so dieses Milieu so radikal kriminell. Also das ist immer so ein Gängelband zwischen ein bisschen religiösem Eifer, aber gleichzeitig eine sehr kriminelle Ader, eine sehr kriminelle Energie. Und oft bedingt es einander, weil man dann auf TikTok rege Diskussionen darüber führt, wenn man kriminelle Akte setzt, warum tust du das? Das hat auch einen Muslim betroffen und nachher hat man immer quasi eine religiöse Erklärung, warum man das jetzt gerade machen darf. Also sprich, diese Milieus verbinden einander und sind oft sehr verknüpfend, weil Religion immer nur eine rudimentäre Rolle spielt. Und dieser Abu Bakr hat einfach eine ziemlich traurige Kindheit. Also aus Tschetschenien geflüchtet, Vater verloren, mit der Mutter, Großmutter, dann nach Favoriten. die Mutter hat jemand Neuen kennengelernt, das hat dann einfach nicht mehr funktioniert, diese Beziehung. Er ist dann bei der Großmutter aufgewachsen in einer kleinen Wohnung und hat dann falsche Freunde kennengelernt, wie das halt oft einmal passiert auf der Straße. Und das war dann die Ersatzfamilie für ihn bis vor kurzem. Und dann ist einfach alles Mögliche passiert, von Körperverletzung bis hin zu terroristischen Straftaten, in der Hinsicht, dass er in einer Telegram-Gruppe war oder die auch gegründet hat. Und das war dann sozusagen für die Staatsanwaltschaft schon Rekrutierung in einer Form für Terrorismus, weil da dschihadistische Inhalte geteilt worden sind. Und dadurch hat er dann auch seine Arbeitserlaubnis verloren. Also das heißt, arbeiten durfte er, nachdem er aus dem Gefängnis kam, auch nicht mehr. Das soll jetzt nichts beschönigen sozusagen, aber die Situation ist dadurch auch nicht wahnsinnig viel besser geworden für ihn. Das heißt, er war dann immer im Schwarzarbeitsbereich, war dann immer so im Security-Bereich herumgewandelt, hat dort auch wieder sehr zwielichtige Leute kennengelernt, war dann wieder in Haft, ist dann mit dem Attentäter vom 2. November 2020 in der Zelle gelegen, bevor der den Anschlag gemacht hat, hat dann später beim Security-Job auch denjenigen kennengelernt, der dem Attentäter die Waffe beschafft hat. Also sprich, da merkt man auch wieder, das Gefängnis ist jetzt auch nicht immer zwingend die Lösung sozusagen, auch wenn er wirklich was, also mehr als genügend ausgefressen hat. Und dann habe ich ihn kennengelernt, weil es immer öfter Jugendgruppen gibt momentan, die in Wien Probleme machen. Die Meidlinger Schutzgeldbande, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Auch Bursch, die wirklich, glaube ich, tatsächlich eine Bande war in Wien, also die einzige wirkliche Jugendbande, die wirklich strukturiert war und einen Handyshop permanent überfallen haben, um Schutzgeld einzutreiben. Dann gab es in Favoritengeschichten. Und wir sind einfach draufgekommen über Gerichtsakten, die wir hatten, dass er eigentlich überall immer wieder auftaucht. Und ich habe ihn halt bei Gericht kennengelernt, eben im Zuge dieser Meidlinger Schutzgeldbandengeschichte. Dann damals mit ihm auch darüber gesprochen. Und dann war er, wird Ihnen wahrscheinlich auch was sagen, diese sogenannten Wiener Bandenkriege zwischen Tschetschenen und Syrern in Wien, war dann er auch jemand, der da mit angeleitet hat, sozusagen, ich sage jetzt mal, Messerstechereien zu begehen. Also da war er immer wieder am Rande dabei. Am Anfang hat man nie wirklich so einen Blick gehabt, aber er war dabei. Und ich, das war halt der zentrale Punkt an der Recherche, ich bin damals mit ihm, können Sie sich wahrscheinlich auch noch erinnern, wie die Taylor Swift-Geschichte aufgetaucht ist, die Anschlagspläne gegen das Taylor Swift-Konzert, bin ich mit ihm im Park gestanden und da war der Abu Bakr plötzlich komplett weiß im Gesicht, weil seine Freunde damals im Stadion waren, nämlich auch amtsbekannte Dschihadisten, die er dort reingelotst hat. Ich kann es nicht beweisen, ob das jetzt irgendwelche Zusammenhänge hat, aber er kennt auch den mutmaßlichen Anschlagsplaner. Und da hat er gewusst, okay, es wird eng. Also einerseits von dieser Wiener Bandenkriegsgeschichte, wo er mit drinnen gehangen ist, und in dieser Geschichte. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt dessen, dass wir uns dann den Abu Bakr nochmal genauer angesehen haben und dann einfach gemerkt haben, dass der eigentlich in wahnsinnig vielen Strafakten vorkommt, unter anderem, und jetzt höre ich auch zum Reden, bei einem Bankraub, den er dann, bis es dann wirklich eng geworden ist, auch angeleitet hat. Unter anderem mit Jugendlichen, die er einfach kennengelernt hat, die er unter seine Fittiche genommen hat, die wegen ihm konvertiert sind zum Islam zum Beispiel und für ihn dann einen Bankraub zum Beispiel gemacht haben. Und das ist die Geschichte vom Abu Bakr.
Also man merkt, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit mit vielen verschiedenen Strängen, wo es vielleicht schwierig ist, auch den Überblick zu behalten. Ja, es gibt auch Recherchen, da braucht es mehr als ein Medium, um dran zu arbeiten. Es gibt auch immer wieder Kooperationen zwischen ORF und Standard. Zum Beispiel, Martin, jetzt komme ich wieder zu dir. Vor ein paar Jahren, da gelangte eine gewisse Spendenliste der Novomatic an die Öffentlichkeit. Du hast da mit recherchiert und ihr habt aufgeschlüsselt, wie das Unternehmen unter anderem hunderte tausend Euro an politiknahe Institutionen spendet. Nimm uns nochmal mit. Wie habt ihr diese Liste bekommen und wie hat eure Arbeit dann ausgesehen?
Ja, wie wir die Liste gekriegt haben, kann ich natürlich nicht sagen. Das geht nicht. Quellenschutz, der gilt auch noch Jahre später, selbst wenn die Quelle sich dann outen würde. Aber natürlich wird die Novomatic gern wissen, wo die Liste herkam. Beginnen wir vielleicht mal ganz, ganz vorne. Sie erinnern sich vielleicht noch an ein gewisses Video eines Vizekanzlers und eines späteren Clubobmanns auf Ibiza. Absoffene Geschichte, wo der schöne Satz fiel: Novomatic zahlt alle. Die Novomatic hat später dann sogar damit geworben, hat aber gleichzeitig abgestritten, dass das so sei, nämlich quasi das Signal, dass die Novomatic alle Parteien zahlen würde. Und natürlich war klar, okay, das muss sich Journalismus irgendwie anschauen. Wir müssen irgendwie schauen, ist an dieser Behauptung, die er da auf Ibiza angestellt hat, ein Tatsachensubstrat, wie das so schön heißt, dran, gibt es da was? Und wir haben dann gemeinsam mit dem Standard und dem Profil damals diese Liste gekriegt und die hat gezeigt, dass die Novomatic nicht so toll fand. Nämlich, die haben nicht direkt an Parteien gespendet, was also quasi der erste Impetus wäre, dass die einfach wirklich die Kohle an die Parteien überweisen, sondern die haben es natürlich geschickter gemacht. Und die haben vor allem im Rahmen des Kultursponsorings Vereine und kulturelle Initiativen unterstützt, ganz gezielt von solchen Vereinen und Institutionen, wo Politikerinnen und Politiker drinnen waren. Ne? Also wenn jemand ein gewisses Orchester sehr wichtig ist oder ein gewisses Theater im Ort, das irgendwie zu erhalten ist, vor allem in Niederösterreich und in Wien, dann wussten die Politiker schon, wo man hingehen kann, um dort ein Sponsoring zu kriegen. Und jetzt hatten wir diese Liste und es war jetzt nicht sehr schwer, da die Punkte zusammenzufügen und mal für sich selbst ein Verständnis davon zu kriegen, was da passiert ist. Also wir alle kennen Österreich, es gibt diesen schönen Satz von Helmut Qualtinger, Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt. Also jeder wusste, was da wahrscheinlich passiert ist, aber du musst es halt nachweisen und du musst es halt als Journalist und als Journalistin und als Medium auch so am Boden bringen, dass du es schreiben kannst. Das heißt, wir mussten diese Liste, die wirklich sehr, sehr lang war, ich kann mich ganz erinnern, es war ganz, ganz klein gedruckt, also wir mussten fast mit der Lupe drauf schauen, aus welchen Gründen war dieses PDF völlig absurd formatiert und mussten dann jeden dieser Vereine durchgehen, kategorisieren, mussten irgendwie schauen, okay, wo ist da die Kohle geflossen, wofür könnte das sein, wer saß da im Vorstand, gibt es da einen politischen Kontext oder nicht, weil natürlich gab es auch Zahlungen, wo es das nicht gab. Und das besonders Spannende daran war ja, dass wir dann natürlich eine ganz, ganz lange Liste an Fragen an die Novomatic hatten, als wir das dann ausrecherchiert hatten. Weil natürlich ist ganz, ganz wichtig bei der Recherche immer auch das Gegenüber, dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu nehmen. Das ist nicht nur eine medienrechtliche und gerade im ORF ganz wichtige ORF-rechtliche Geschichte. Das ist auch etwas, das einfach auch die journalistische Sauberkeit bedient, weil es natürlich immer auch Dinge geben kann, die wir übersehen und die wir nicht gut genug recherchiert haben. Und auf die kann uns dann die Gegenseite schon auch noch hinweisen. Das war in dem Fall aber weniger das Problem. Wir haben da diese Anfrage geschickt und statt dass die Novomatic uns die Antwort geschickt hat, haben sie einfach eine OTS gemacht, also das ist so eine Aussendung, und haben quasi öffentlich geantwortet, uns die Geschichte abzuschießen. Der spätere oder der frühere Kommunikationsverantwortliche von Sebastian Kurz, der Gerald Fleischmann, hat dann ein Buch geschrieben, namens Message Control, darauf ist er sehr stolz, dass er quasi diesen Begriff und diese Art und Weise der PR in Österreich so geprägt hat. Und da gibt es den schönen Begriff des explodieren lassen. Also es ist quasi so eine Geschichte vorher abstechen, vorher sprengen, wie sie ja nennt. Und genau das hat die Novomatic gemacht. Sie haben versucht, unsere Recherche, an der wir natürlich viele Wochen gearbeitet haben, vorher zu sprengen und uns so unter Druck zu setzen, indem andere Medien dann mit ihrem Spin berichten und so quasi die Geschichte so ein bisschen abzustechen. Hat nicht ganz funktioniert, weil sich alle Medien irgendwie gefragt haben, was ist das jetzt für eine seltsame Anfrage? Die konnten natürlich auch nicht einfach nur berichten, weil man kann umgekehrt auch nicht einfach den Spin der Novomatic einfach berichten. Also das hat auch nur so mittelgut funktioniert, aber es ist immer etwas, was man auch als Journalist mitbedenken muss, dass quasi die Gegenseite, wenn sie die meistens keine Freude mit der Geschichte hat, dann auch selbst zu Mitteln greifen kann, die einem selbst wieder unter Druck bringen können. Und was mir noch ganz wichtig ist, dieses in Gruppen arbeiten ist etwas, das immer stärker wird und einfach auch damit zu tun hat, dass eben Investigativjournalismus immer stärker bedeutet, unglaubliche Datenmengen aufzuarbeiten. Also in dem Fall war es eine extrem lange Liste, die wir uns einfach aufgeteilt haben, wo jeder mal sich ein paar Vereine angeschaut hat und wo wir das irgendwie organisiert haben, weil du sonst einfach ewig gebraucht hättest, um durchzuarbeiten. Ich bin zurzeit in mehreren internationalen Gruppen, wo wir Dinge recherchieren, die grenzüberschreitend sind, die entweder eine europäische oder eine globale Dimension haben, immer auch in Österreich Bezug dabei haben, wo es einfach darum geht, dass unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Aspekte zu der Geschichte liefern können. Also bei einer alten Geschichte, weil darüber kann ich über die neuen nicht reden, aber bei der alten Geschichte war es zum Beispiel so, dass da ging sehr viel um Zollpapiere. Und da hatten wir die Ausfuhrzollpapiere aus einem Land und wir haben umgekehrt geschaut, okay, was haben wir denn an Importpapieren in Österreich und konnten das dann übereinander legen und konnten dann schauen, okay, so ist, bei dem Fall ging es um den Import von illegal geschlägerten Holz, vor allem aus Rumänien. Wie ist das denn ins Land gekommen und wer hat die denn reingeholt und was für Firmen sind das denn? Das konntest du dann sehr gut mit den Export- und Importpapieren, wenn du die übereinander legst, nachprüfen. Und deswegen sind diese diese Teamarbeit ist etwas, das gerade in dieser Form von Journalismus immer wichtiger wird. Ich kenne auch kaum journalistische Einzelkämpfer mehr in diesem Bereich, einfach weil es kaum geht. Also die Schlagzahl hat sich so wahnsinnig erhöht, die Datenmenge hat sich so wahnsinnig erhöht. Du kannst Journalismus, gerade wenn es um Aufdeckungen geht, die Gegenseite geheim halten will, kaum mehr alleine machen.
Weil es am heutigen Tag auch um Desinformation oder das Erkennen von Desinformation gehen soll. Vielleicht noch die Frage, wie könnt ihr euch denn sicher sein, dass die Daten, die Informationen, die ihr bekommt, richtig echt sind? Und gleich noch die Frage dazu, ist es schon mal vorgekommen, dass ihr, sagen wir, Daten oder zugespielt bekommen habt, die nicht richtig waren?
Also nicht richtig kann mir sein, wüsste jetzt nicht, aber tatsächlich haben wir natürlich auch Daten, wo ich nicht mit 1000-prozentiger Sicherheit sagen kann, dass sie echt sind. Ein Beispiel wäre das bekannte Pilnacek-Tape, das wir öffentlich gemacht haben. Das ist eine Audioaufnahme, die ist entstanden im Il Cavoluccio, einem Nobel-Italiener im ersten Bezirk. Und wir kriegen die auf den Tisch geknallt und auf dem Tape hört man Christian Pilnacek, damals eigentlich auch schon aus dem Amt gejagt, aber zuvor einflussreicher Beamter im Justizministerium, der tags vorher davon erzählt, dass die ÖVP sehr regelmäßig beim interveniert hat. So, jetzt haben wir dieses Audiotape, aber wie beweist du denn, dass das echt ist? Also jetzt muss man ja nicht mal groß auf KI gehen oder so, aber es könnte ja jemand ganz einfach irgendwelche alten Aufnahmen von ihm zusammengeschnitten haben. Mit guter Audiosoftware ist das jetzt nicht so das Problem. Und wir müssen das irgendwie belegen. Also 1000-prozentig sicher können wir uns bis heute nicht sein. Nach allem, was wir irgendwie gemacht haben, bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, dass das echt ist. Aber es war unsere Aufgabe, das vorher zu checken. Also was haben wir gemacht? Wir haben nicht nur eins, sondern gleich zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Eines, das eben geklärt hat, ist das geschnitten? Das geht technisch mit einiger Sicherheit festzustellen, gab's da Edits. Und beim anderen eben auch eine Stimmübereinstimmung quasi festzustellen. Da haben wir ein altes Archivmaterial einem deutschen Experten geschickt und der hat dann eben geschaut, okay, handelt es sich da tatsächlich um Christian Pilnacek? Beide Gutachten können auch wieder nicht sagen, okay, das ist so, Punkt, sondern sie können sagen, okay, mit allem, was wir irgendwie technisch eruieren können, ist es sehr, 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 sehr sicher so. Und wir sind dann damit rausgegangen, war ja ganz lange Thema, ich bin sicher, ganz viele haben es mitgekriegt, aber nachdem wir damit rausgegangen sind, war nie die Debatte, ist es echt oder nicht, anders als zum Beispiel bei anderen öffentlichen Tapes, die dann diskutiert wurden. Das lag eben auch daran, dass alle Beteiligten mussten, okay, wir haben zwei Gutachten, die das zumindest nach allen Regeln der Kunst belegen und wir konnten uns auf die Inhalte der Tapes in der öffentlichen Debatte konzentrieren und mussten nicht darüber diskutieren, sind die echt oder nicht. Und es wäre für die ÖVP natürlich ein leichtes gewesen, hätten wir das nicht gemacht, zu sagen, na, wer weiß, vielleicht war das KI oder irgendwer und vielleicht ist es alles nur ein Fake. Und das ist unsere Aufgabe, das eben gegenzuchecken.
Kann ich nur genauso bestätigen. Also es ist so, im Sicherheitsbereich, wir bekommen eigentlich pausenlos, sage ich mal, Aktenteile irgendwie her, glücklicherweise. Aber natürlich muss man das rechecken. Und ich meine, ich glaube, wir haben mittlerweile im Sicherheitsbereich genügend Quellen, die uns das authentisch sagen können, ob das tauglich ist oder nicht. Das ist auch ein Glück, nämlich auch, was den Inhalt betrifft. Also oft kriegt man ja entweder Sachen erzählt oder eben, es beginnt ja oft mit einem Tipp zum Beispiel, hat die auch deine Presseaussendung begonnen, damals vom Justizministerium, da hieß es damals, ein junger Mann ist festgenommen worden am Hauptbahnhof. Was gefehlt hat, war, oder was vielleicht bewusst ausgelassen wurde, war, dass jener Mann mit einem Messer am Hauptbahnhof war und einen Anschlag begehen wollte zum Beispiel. Und ich habe damals den Tipp bekommen, hey, da ist ein bisschen mehr passiert. Also zum Glück nicht mehr passiert, aber es ist doch mehr passiert, als dann nach außen hin erzählt worden ist. Und dann beginnt man halt sozusagen diese Recheck-Schleife, so gut es geht. Und wir hatten damals das Glück, dass wir das aus drei Quellen authentisch bekommen haben, dass das so stimmt. Also dass da einfach deutlich mehr passiert ist. Und es hat damals auch die Staatsanwaltschaft ziemlich in Bedrängnis gebracht, weil man sich schon gefragt hat, wieso erzählt man das nicht mit, sozusagen. Ist nicht, um die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern das ist halt einfach eine Geschichte, die dann auch vor Gericht sehr breit diskutiert worden ist. Also das Recheck ist einfach elementar, was auch, wenn es um Dokumente geht, wahnsinnig wichtig. Wir hatten einmal den Fall, zum Glück nur einmal, wo man einfach sehr offensichtlich gesehen hat, dass das Polizeidokument einfach gefälscht war. Wenn man öfter mit Polizeidokumenten zu tun hat, dann hat man einen gewissen Blick, wie dieser Aufbau von so einem klassischen Dokument ausschaut. Das ist oft von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber da hat sich derjenige ein bisschen zu viel einfallen lassen. Also das war sehr eindeutig.
Ich hatte noch eine schöne Geschichte, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar der Sommer 2019 wird für immer im Herzen mit Ulla Kramer-Schmidt und mir verbunden sein, mit vielen Trips nach Linz. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Es gab mal eine völlig absurde PK der ÖVP, die gesagt haben, wir wurden gehackt und es kommen bald alle Daten von uns raus. Es kam wirklich aus dem Nichts. Und irgendwie alle politischen Redaktionen dieses Landes standen irgendwie da, was ist da jetzt passiert, bitte? Und natürlich haben sich alle sofort auf die Suche nach dem Hacker begeben und nach den Daten, weil, let's face it, natürlich hätte ich gerne alle internen Daten einer Partei, weil, ja, that's gonna be fun. Und haben uns natürlich auf die Suche begeben und haben recht schnell den Menschen gefunden, der behauptet hat, er hat die ÖVP gehackt. Und haben den wirklich gestalkt. Also haben tatsächlich, wir haben von seiner Arbeit gewartet, wir haben von seiner Wohnung gewartet, wir haben immer wieder mit diesem Typen geredet und haben irgendwie gesagt, okay, was haben Sie und wie und so. Und das hat sich wirklich über 2 Monate gezogen und wirklich bizarrer Sommer, den wir da verbracht haben, weil wir nie wussten, ist das, was er behauptet, auch tatsächlich irgendwie eingetreten. Also er hat eine sehr elaborierte Geschichte erzählt, dass er da gibt es einen verbindenden Verein und da hätte er die Festplatte abgesaugt und so weiter. Und als quasi Beweis dafür hatte er ein E-Mail, das sehr elaboriert eine Geschichte des damaligen EU-Kommissars Gio Hahn, der in Wien war, irgendwie erzählt hat. Und gleichzeitig war der Typ aber so ziemlich der unpolitischste Mensch, den du irgendwie treffen kannst. Also die Idee, dass der dieses E-Mail faked, war irgendwie komisch. Tatsächlich hat sich dann aber herausgestellt, der hat einfach alles erfunden. Der ist taxfrei alles erfunden, wurde später wegen Kinderpornografie, der Standard hat dann darüber berichtet, wurde später wegen Kinderpornografie festgenommen und saß im Gefängnis. Ein total schräger Typ, hat uns wirklich viele Wochen gekostet, weil er da ein sehr glaubwürdiges Theater aufgebaut hat, dass er da irgendwie groß Dinge hätte. Und das Ziel war einfach nur, es haben auch jetzt nicht echte Medien, aber halt diese Alternativmedien, die haben ihm tatsächlich irgendwie Laptops gezahlt und irgendwie Geld gegeben und so. Das wollte er halt von den Medien irgendwie rauspressen. Bei uns hat er das irgendwie nie probiert, aber er hat irgendwie geschaut, dass er irgendwie im Gespräch bleibt und so irgendwie Dinge rauspresst. Aber da war halt nichts, was man irgendwie überprüfen konnte. Aber man muss halt irgendwie versuchen, das zu kriegen. Also das gibt es schon auch, Gott sei Dank, nicht so oft.
Wir haben noch ein paar Minuten übrig. Ich würde die Fragen jetzt ans Publikum öffnen. Gibt es jemanden, der eine Frage an die beiden hat? Ja?
Also Clemens Resch, Kommunizierte Bautechnikum. Wie schützt ihr euch und speziell eure Quellen, die euch die Informationen geben? Warum frage ich das? Weil ich in der Geschichte dieser Informationsgeber immer wieder erlebt habe, wie große Konzerne und politische Organisationen, jetzt gerade ganz aktuell in Amerika auch, ihre Informationsrecherchen auf der anderen Seite mit Anwaltsmonsterwellen und sonstigen Aktionen diskreditieren und vernichten versuchen. Und damit ist man ja völlig gebunden in seiner Recherche und kann gar nichts mehr tun, außer sich selbst zu verteidigen.
Wir sagen mal so, wir fürchten uns nicht, wir haben eine fantastische Rechtsabteilung und wir kämpfen schon um unsere Informanten. Aber klar ist, und das muss man auch als Journalist immer bewusst sein, die Informantinnen und Informanten gehen selbst ein großes Risiko ein, wenn sie uns Geschichten erzählen, wenn sie uns Dinge geben, die ja in aller Regel andere Menschen nicht öffentlich wissen wollen. Also das darf man ja nicht vergessen. Oft sind das Menschen, die intern aus Unternehmen erzählen und damit ihre eigene Karriere riskieren. Deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die eigenen Informanten und Informantinnen zu schützen und da auch nur jeden Hinweis darauf, wer das sein könnte, hintanzuhalten. Meine Erfahrung ist sogar, dass man oft den Quellen selbst sagen muss, bitte pass auf, schreib mir nicht von der Firmen-E-Mail-Adresse, das kann die Firmen-EDV überwachen. Also oft, klar, die machen das jetzt nicht jeden Tag meistens, denen muss man selbst Anleitung auch geben. Schreib über private E-Mail-Adresse, schreib mir über Signal, treffen wir uns, das ist überhaupt das Beste, treffen wir uns irgendwo, schreiben wir nicht, druck die Sachen nicht in der Firma aus, sondern nimm sie mit und druck sie woanders aus. Also es gibt so ein paar Handlungsanleitungen tatsächlich, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin selbst immer wieder erschüttert, wie sorglos manche Medien mit den eigenen Quellen umgehen. Wieder bei Beispiel Pilnercheck, da hat die Kronenzeitung, mit der wir das veröffentlicht haben, selbst die eigene Quelle geoutet. Etwas, was ich bis heute nicht nur schwierig, sondern wirklich jenseitig finde, aber die betreffende Dame ist jetzt nicht mehr Innenpolitikchef in der Krone, also so gesehen ist das eh ganz gut. Aber das fand ich wirklich ganz übel. Also geht ja sogar so weit, dass Bob Woodward, quasi der mit dem ganzen Investigativjournalismus so richtig begonnen hat, mit Watergate, ja selbst nicht die damalige Quelle, nämlich Deep Throat, outen wollte als der, nämlich Mark Felt, ein ehemaliger FBI-Mitarbeiter, sich selbst schon geoutet hat. Selbst da wollte irgendwie Bob Woodward sehr lange, sehr zurückhaltend wirklich zu bestätigen, dass es Mark Felt war. Also selbst dann ist der Quellenschutz noch immer sehr, sehr groß und das ist etwas total Wichtiges. Aber was,
also absolut. Klar. Also ich hatte jetzt den Fall, ich glaube, das kann ich jetzt auch so sagen, ich meine, es probiert ja manchmal auch, witzigerweise die Polizei zu fragen, ruft einmal an und sagt, okay, es gab diesen jenen Fall, sie haben das und das geschrieben, gibt es jetzt einen Akt, müssen wir bitte Einvernahme machen. So. Und ich meine, natürlich sagen wir da Quellenschutz. Also wir würden niemals im Leben preisgeben, wer uns irgendwas gesagt hat. Und da können Sie nur so viel annehmen. Das würden wir einfach nie tun. Und ich glaube, das, was wir auch erwähnen können, ist, wir hatten ja diverseste Scharmützel mit der FPÖ zum Beispiel zuletzt und hatten das ja, um auch zu zeigen, dass es sehr langwierig sein kann, aber dass es sich auch auszahlt, das durchzukämpfen. Das war, glaube ich, am Anfang schwierig, am Ende haben wir dann doch ein bisschen den besseren Zug daraus gemacht. Es ist natürlich mühsam, natürlich probieren es Parteien, natürlich probieren es Institutionen immer wieder und natürlich probieren es gerade organisierte Gruppen, können Parteien dazu. Ich hatte immer wieder zum Beispiel auch gerade beim Thema Islamismus eine Geschichte, die kaum jemand interessiert, die sogenannte Operation Luxor, hatte ich immer wieder das Problem, dass Klagschriften kamen, aber meistens oft einmal am Anfang, um zu symbolisieren, wenn du weitermachst, geht er weiter auf die Nerven. Also da geht oft medienrechtlich nicht viel, weil wir auch eine gute Medienrechtsabteilung haben. Aber sie probieren es halt natürlich, um einzuschüchtern, so immer wieder. Also aber da muss man halt standhaft bleiben und ich glaube, das sind beide Medien. Kann man als Positivbeispiel herausziehen, dass wir schon fähig sind und das auch tun, das durchzukämpfen.
Das ist übrigens ein Beweis dafür, warum es institutionalisierte Medien braucht, gerade im Investigativjournalismus, weil es ja gerne heißt, da kann ja jeder auch Einzelkämpferjournalismus machen, brauche ich ja keine große Zeitung dafür, brauche ich ja kein ORF. Das ist ein gutes Beispiel dafür, warum es das sehr wohl braucht, weil wir da einfach auch auf rechtliche Vertretung ein Stück weit angewiesen sind und Menschen, die uns und unsere Arbeit verteidigen und die uns dabei helfen, da auch vor Gericht rum zu kämpfen, umgekehrt auch bei Informationsfreiheitsanfragen diese Dinge durchzukämpfen. Also das ist schon ein ganz großes Argument dafür, warum es Medien als solches braucht, weil es dann solche Geschichten sehr, sehr viel schwerer macht, an die Öffentlichkeit zu bringen.
Ich denke mal, für die Reputation der Informantengeber, der Leaker, ist ja nicht besonders berauschend, wenn man sich die offiziell bekannt geworden sind, anschaut. Die sind ja quasi alle irgendwo schlecht dann rausgekommen.
Ja,
das heißt, es braucht da eine große Motivation überhaupt hier.
Ist immer ein schwieriges Thema, weil man ja umgekehrt natürlich auch sagen könnte, ja, das ist ja nur jemand, der quasi unzufrieden ist, weil er übergangen wurde bei einer Beförderung oder so. Das ist etwas, also die Motive der Quelle ist etwas, das natürlich jemand, der mit Aufdeckungen konfrontiert ist, immer sofort öffentlich in Frage stellt. Etwas, das mich aber ehrlich gesagt recht wenig bekümmert, weil am Ende des Tages geht es um die Geschichte. Und stimmt die Geschichte oder stimmt sie nicht? Und natürlich haben Menschen, die übergangen wurden in einem Unternehmen, Mark Felt, Deep Throat bei Watergate, war selbst einer davon, der auch übergangen wurde von der Nixon-Administration und deswegen ausgepackt hat. Und das zieht sich durch. Bei quasi ganz vielen Geschichten hat eine Quelle natürlich auch Motive und will in aller Regel denjenigen, über den sie was ans Licht bringt, zumindest nicht nützen, vielleicht sogar wirklich schaden. Das ist auch legitim. Daran habe ich jetzt mal prinzipiell kein Problem. Ich hätte ein Problem damit, wenn dann Menschen aus Motiven beginnen, Unwahrheiten zu erfinden oder Lügen zu erfinden. Deswegen ist ja unser Job, das auch zu überprüfen. Aber natürlich hat eine Quelle immer auch ein eigenes Motiv. Das muss man mitbedenken bei der eigenen Arbeit. Was sind denn die Motive dieser Quelle? Die muss man irgendwie kennen, auch ganz offen ansprechen. Warum bringst du das denn an die Öffentlichkeit? Warum gibst du mir das? Aber wenn man das mitbedenkt, kann man damit, wenn man halbwegs erfahren ist, glaube ich, auch ganz gut umgehen.
Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Ich sage vielen Dank für diese sehr gute Frage. Vielen Dank an unsere Gäste Martin Thür und Jan-Michael Machert. Das war die heutige Live-Aufnahme von Thema des Tages hier vom Tag der Medienkompetenz im ORF-Zentrum. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer. Danke für Ihr Interesse, dass Sie heute da sind. Danke auch unseren Hörerinnen und Hörern, die einschalten. Baba und bis zum nächsten Mal.
Mhm. Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.